Ich darf mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin jetzt zum zweiten Mal schon hier und freue mich immer, dass auch so viele Jugendliche da sind. Gerade bei diesem Thema Ökumene ist es immer erstaunlich, weil ein Punkt heute Abend wird auch sein, die Frage, ob Ökumene denn nur noch ein Problem ist für die Generation 50+. Scheint nicht so zu sein, deswegen schauen wir mal, ob zumindest die Beobachtungen zutreffen. Ökumene retten, Ökumene heute. Herr Geiger hat es schon angedeutet, ich werde das nicht jetzt auf die Art und Weise machen, wie Sie es vielleicht schon mal gehört haben, beziehungsweise wie man gewöhnlicherweise die Sachen angeht, indem man nämlich hingeht und verschiedene ökumenische Problemfelder versucht von beiden Seiten, konfessionelle Zuspitzungen, möglichst erklären können und dann irgendwie zusammenführend diese Problemfelder aufzuarbeiten, sondern ich versuche so etwas wie eine aktuelle Verhältnisbestimmung. Was sind die Kernprobleme des Themas Ökumene? Was sind die zukünftigen Problemfelder, die sich auftun werden? Und was heißt das für die Zukunft der Ökumene? Ist sie überhaupt noch zu retten? Jetzt ist es zumeist so, wer sich in der Ökumene engagiert, der gilt als unverbesserlich optimistisch, weil das ökumenische Glas, wie man weiß, immer halb voll ist. Und selbst wenn ökumenische Eiszeiten angesagt sind, hofft man immer noch auf die Effekte von Global Warming, dass es also in Sachen Ökumene doch noch wieder ein bisschen kuscheliger und wärmer werden könnte. Aber das ist meines Erachtens reichlich blauäugig, weil gerade im Feld Ökumene, und ich werde versuchen, das heute Abend an zwei Beispielen näher zu erläutern, sich ganz andere Dynamiken als tatsächlich nur theologische Fragestellungen immer deutlicher in den Vordergrund schieben, nämlich gesellschaftliche und politische Fragestellungen. Und das sind Dinge, die von Kirchen, auch von der Theologie, weder zu beeinflussen noch zu verantworten sind, aber sie haben massiv Einfluss auf das zukünftige Themen-, Arbeits- und Aktionsfeld von Theologie, auch in Sachen Ökumene. Jetzt wissen Sie sicher selber aus eigenen Beobachtungen, dass Ökumene nie nur eine Frage theologischer Probleme war. Die Mentalitäten, sowas typisch katholisch, typisch evangelisch ist oder dafür galt, die haben immer ganz starke Rolle gespielt beim Thema Ökumene, aber auch soziale Fragen und politische Minenfelder. Das gilt vielleicht nicht mehr in Deutschland, aber wenn Sie schon an Gebiete wie Nordirland denken, ist Ihnen das sofort parat, dass eben Ökumene nicht nur eine theologisch-religiöse Fragestellung ist, sondern eben auch eine politische und gesellschaftspolitische. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass je länger, je deutlicher tatsächlich diese Faktoren auch für das Themenfeld Ökumene und damit für das theologische Haupt- und Kerngeschäft der Ökumene immer stärker werden. Und deswegen meine Skepsis, die sich auch im Untertitel des heutigen Abends ausdrückt, was wir hoffen und was zu befürchten ist. Und ich möchte die Befürchtungen an fünf Beobachtungen konkretisieren, die mich heute bereits das ökumenische Geschäft nachhaltig prägen und wie ich finde und empfinde, auf Zukunft hin tatsächlich das Ganze zu ökumenischen Stolpersteinen werden lassen könnten. Dazu fünf Schritte. Ein erster: Es wird immer deutlich, dass ein Kernproblem der Ökumene tatsächlich die Frage ist, was wollen wir eigentlich damit? Sprich, welche Zukunftsvorstellung von Ökumene, welche Zukunftsvorstellung ganz konkret von Einheit der Kirche haben wir eigentlich? Und es wird immer deutlicher, dass die Zukunftsvorstellungen, auch die Zielvorstellungen in Sachen Ökumene deswegen so unvereinbar sind, weil sie schlicht und ergreifend in beiden Konfessionen wiederum von ganz anderen Faktoren dominiert werden und dementsprechend sich immer mehr veruneindeutigen, was man eigentlich will. Ein zweiter Punkt. Es gibt neue Entwicklungen in Sachen konfessioneller Identitäten, auch konfessioneller Mentalitäten. Ich habe es hier mit dem Stichwort der transkonfessionellen Identitäten festgemacht und werde unter diesem Stichwort eine Beobachtung Ihnen versuchen zu erläutern, die Sie vielleicht selber auch schon gemacht haben. Ich mache es etwas plakativ an einer Feststellung. Gerade jetzt, Herr Geiger hat es schon angedeutet, der Katholikentag ist ja nicht allzu lange her. Und wir hatten auf dem Katholikentag ein Podium zur Frage doppelte Moral oder gemeinsames Bekenntnis zur Ethik. Auf dem Podium saßen eine katholische Sozialethikerin, ein evangelischer Landesbischof, ein katholischer Kardinal und der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, also eher das evangelikale Spektrum. Und wir hatten fast schon erwartet, aber gar nicht so deutlich, wie es sich dann wirklich herausgestellt hat, eine seltsame Allianz. Die katholische Theologin verstand sich sehr gut mit dem evangelischen Landesbischof und der katholische Kardinal verstand sich sehr gut mit dem evangelikalen, das heißt dem rechten Spektrum der evangelischen. Und so hatten wir auf einmal zwei Parteiungen profiliert nebeneinander stehen, jenseits der Konfessionen, aber trotzdem relativ unversöhnlich miteinander. Transkonfessionelle Identitäten, strategische Allianzen. Was heißt das für die Zukunft der Ökumene? Das wird mein zweiter Punkt heute Abend sein. Ein dritter Punkt. Natürlich hat Ökumene auch etwas mit dem religiösen Markt in der Moderne zu tun. Das heißt, wir haben ein ganzes Spektrum von religiösen Auswahlmöglichkeiten. Und ein vernünftiger Wirtschaftsmensch sagt Ihnen, je breiter Ihr Angebot ist, umso besser kommen Sie an. Was heißt das für Ökumene? Je pluraler das konfessionelle Angebot ist, also je weniger wir uns eins sind, umso besser ist das dafür, das Christentum an den Mann und an die Frau zu bringen. Ist das die Zukunft der Ökumene? Ein dritter Punkt, ich bin katholische Theologin und ich muss auch ehrlich Rechenschaft abgeben, was bei uns zu Hause los ist. Und es wird nicht einfacher, wenn das Spektrum des Katholischen sich verbreitert, weil Sie dann das Ergebnis haben, dass Ihnen der ökumenische Dialogpartner dann schon mal die Frage stellt, was ist bei euch eigentlich noch katholisch? Also wenn das Spektrum des Katholischen sozusagen so weit wird, dass Sie nicht mehr wissen, wo jetzt Ihr katholischer Gesprächspartner steht und wofür er steht, dann macht das auch nicht unbedingt das Geschäft der Ökumene leichter. Und ich sage Ihnen nichts Neues, dass eine ökumenische Einstellung eines normalen Katholiken nach dem Zweiten Vatikanum vielleicht eine andere ist als eines wieder rekonzilierten Piusbruders. Also wenn das Spektrum des Katholischen sich öffnet, was die Möglichkeiten angeht, wo steht dann die katholische Kirche? Im ökumenischen Dialog. Ich hatte schon angedeutet, nur noch ein Problem der Generation 50 plus. Ist Ökumene überhaupt ein Thema für junge Menschen? Oder ist das nicht etwas, was ja früher vielleicht mal für Opa und Oma noch irgendwie relevant war und bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern auch noch mit einer gewissen wehleidigen Reminiszenz erzählt wird? Ja, damals, gerade wenn sie aus konfessionsverbindenden Ehen stammen, sind ihnen die Geschichten sicher und früher auch noch parat. Aber heute gilt das doch nicht mehr. Dementsprechend Ökumene nur noch ein Problem der Generation 50 plus. Und nachdem ich Sie ordentlich frustriert habe, werde ich dann am Schluss versuchen, die ganze Sache noch irgendwie zu einem positiven Ausblick zu bringen. Soweit die Schritte heute Abend. Ich komme zu meinem ersten Punkt, zu den Zielvorstellungen, die fraglich werden. Auf dem Handout habe ich das etwas lyrischer ausgedrückt, The River of No Return, Fluss ohne Wiederkehr. Mit der Frage, warum wir uns darauf nicht einigen können, wohin wir eigentlich mit dem Thema Ökumene wollen. Allerorten ist heutzutage zu lesen, dass der ökumenische Prozess deswegen zurzeit stockt und nicht vorankommt, weil die Konfessionen sich uneins wären über die Zukunftsvorstellung, sprich weil sie völlig unvereinbare Modelle über eine zukünftige Einheit der Kirche haben. Jetzt haben wir aus der Migrationsforschung Folgendes gelernt, dass nämlich ideengeschichtlich Bilder der Heimat insbesondere dann konstruiert werden, wenn man sich im Exil befindet. Dass man also insbesondere, wenn man nicht mehr zu Hause ist, sich die Rückkehr in eine Heimat erträumt, von der man eigentlich sagen muss, dass sie so, wie sie erträumt wird, nie existiert hat. Also Exilanten pflegen sich immer eine Heimat selber als Illusion zusammenzuschustern. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich den Eindruck habe, dass tatsächlich ökumenische Zielvorstellungen von Einheit so etwas sind wie das Träumen von einer Heimat, die noch nie existiert hat. Wo aber immer so getan wird, als ob eine solche Einheit der Kirchen früher mal war, anschließend aber verloren gegangen ist und man nichts anderes mehr tun muss, als sie irgendwie wieder zu erreichen. Auch Modelle von Einheit für die Kirche können Projektionen, Wunschvorstellungen sein, die etwas mit der verlorenen Heimat und einem Weg ohne Wiederkehr in diese Heimat zu tun haben. Man kann fast von durch Verlusterfahrung konstruierten Erzählungen für die Einheit oder um die Einheit sprechen, sodass das eigene und das Fremde in diesen Bildern tatsächlich zu Projektionen werden. Also weder das Ideal der eigenen Konfession stimmt mit der Realität überein, noch das Bild der anderen Konfession, geschweige denn das, was man am Ende für die Ökumene erwartet, nämlich das Bild von Einheit. Also wir haben so etwas wie nicht kompatible Einheitsvorstellungen, weil jede der Konfessionen sich die Schönheit der früheren Einheit ganz anders zusammenträumt. Vor diesem Hintergrund wundert es eigentlich nicht, dass dieses Schlagwort, das eigentlich die Konfessionen verbindet, nämlich Einheit in einer versöhnten Verschiedenheit von den Konfessionen, je unterschiedlich gefüllt wird. Eigentlich ist diese Einheit in versöhnter Verschiedenheit so etwas wie ein sehr multiples Fantasiegebilde. Die römisch-katholische Option entwickelt unter diesem Stichwort Einheit in versöhnter Verschiedenheit das Modell einer sichtbaren Einheit mit konkreten Kriterien. Und das wichtigste Kriterium ist die Nachfolge im Bischofsamt, also ganz konkrete ekklesiale Strukturen. Die evangelische Konfession spricht dagegen unter dem gleichen Stichwort versöhnte Verschiedenheit von einer Kircheneinheit in einer differenzierten Kirchengemeinschaft, wobei größtmöglich die Unterschiedenheit der Konfession gewahrt werden soll. Ideal, das dahinter steckt, ist eine, möchte ich sagen, Ökumene der Differenz, der Unterschiede, die die Unterschiede bewahren will. Und das prägt die Einheitsvorstellung auf der evangelischen Seite. Und Sie werden merken, oder Ihnen wird deutlich sein, diese beiden Einheitsmodelle sind nicht kompatibel. Sie sind aber auch deswegen nicht kompatibel, weil letztendlich für beide Vorstellungen es nicht so ist, dass so eine Einheit, wie man sie als Ideal für die Zukunft sich vorstellt, je existiert hätte. Weder gab es eine einheitliche Struktur, die überall gleich war für die katholische Kirche, noch gab es einen offenen Pluralismus von Kirchenmodellen auf der evangelischen Seite. Das gab es nie, sondern wird aus dem heraus, wie man sich auf Zukunft hin das vorstellt, projiziert, in die Zukunft verlängert. Also es geht bei beiden Modellen eigentlich nicht darum, etwas zu erreichen, was schon mal da gewesen wäre, sondern um unterschiedliche Träume von Einheit und von Zukunft, die letztendlich die eigene Verlusterfahrung spiegeln, darüber hinweg trösten sollen. Verlusterfahrung für die katholische Kirche ist schlicht und ergreifend die verlorene Einheit. Und die verlorene Einheit ist etwas, das so einheitlich und universal und ideal katholisch sich vorgestellt wird als Zukunft, wobei man sich aber nicht eingesteht, dass in der Geschichte der katholischen Kirche ein solches Einheitsmodell nie existiert hat. Ebenso die wunderbare Pluralität auf evangelischer Seite kommt natürlich daher, dass man händeringend immer sucht, wo ist denn eigentlich unser Einheitspunkt, das eigentlich als Verlusterfahrung macht, aus der Not eine Tugend macht und sagt, Pluralität ist doch was Schönes. Und Sie merken, beide Projektionen arbeiten mit den eigenen Verlusten und projizieren das Gegenteil davon als Ideal für die Zukunft. Und wenn das so ist, dass man nicht von Realitäten ausgeht, sondern von den Träumereien und sich selber nicht eingesteht, dass man eigentlich sozusagen nur das eigene Wunschdenken verlängert in die Zukunft, dann wird man nicht weiterkommen in Sachen Ökumene. Das Problem ist nur, solche Bilder, und darum, dabei sind wir wieder bei der Exilsmentalität, das können Sie bei jedem Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund bei uns erfahren, nachlesen. Solche Ideale einer Heimat konstituieren natürlich die eigene Identität. Das heißt, dieses Bild der Zukunft wird für die Gegenwart deswegen so wichtig, weil man daran Identität, also das eigene Selbstwertgefühl, festmacht. Und bei solchen Kriterien, die, wenn man sie in Frage stellt, dann die eigene Wertigkeit und Identität in Frage stellt. Bei solchen Kriterien ist es immer schwierig zu diskutieren, beziehungsweise sie zu relativieren. Weil jede Anfrage an diese Identität würde ja das Selbstwertgefühl in Frage stellen. Und ein letzter Punkt. Wie kommen wir da raus aus dieser Misere? Oder was heißt das für die Zukunft der Ökumene? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir lassen das ökumenische Geschäft so weiterlaufen, mit den beiden unvereinbaren Modellen. Und jede der Konfessionen erwartet, dass die andere sich ihrem Modell anpasst. Sie merken, damit können wir es eigentlich gleich aufgeben. Oder wir können Folgendes versuchen. Jedes Modell ist eine Idealgestalt, die durchaus aus der je eigenen Situation der Konfession ihre Dynamik gewinnt. Diese je eigene Dynamik ist aber auch als Exilsdynamik, Exilsmentalität wirklich zu bekennen. Das heißt, in ihrem Projektionscharakter erstmal offen zu legen. Warum besteht die katholische Kirche auf einer sichtbaren Einheit festgemacht am Bischofsamt? Da wäre katholischerseits erstmal Rechenschaft darüber abzulegen, ob wir in unserer eigenen Selbstwahrnehmung als Katholikinnen und Katholiken das Bischofsamt so hoch einschätzen, dass wir unsere eigene katholische Identität daran festbinden. Sind wir katholisch, weil? Und Sie merken, da wird vielleicht binnenkatholisch eine gewisse Differenzierung des eigenen Standpunkts die Folge sein. Und ob dieses Argument dann tatsächlich ein starkes katholisches Identitätsargument am Ende sein wird, wird sich durchaus in Frage stellen lassen, vielleicht sogar binnenkatholisch relativieren lassen müssen. Also eine gefährliche Erinnerung, das heißt ein Nachdenken über die eigene Geschichte, über das, was die eigene Identität wirklich trägt und prägt, und ein Abschied eigentlich von der Idee, dass Ökumene darin bestände, die anderen in meine eigene Identität hineinzuzwingen. Soweit mein erster Punkt zu den Zielvorstellungen. Ich komme zum zweiten Punkt, sehr spekulativ, ich hatte es schon angedeutet, sehr komplex, aber durchaus, was, wenn Sie ein bisschen sich in die Szene hineinblicken, selbst wahrnehmen können. Nur die Frage ist, wie gehen wir dann mit den Beobachtungen um? Transkonfessionelle Identitäten war das Stichwort. Mir scheint es so, und je deutlicher oder je länger das geht, umso deutlicher wird es auch, dass der ökumenische Diskurs und Dialog im Augenblick immer stärker von einer, so möchte ich sie nennen, Ökumene der Mentalitäten dominiert wird. Was meine ich? Die Beobachtung, die haben Sie sicher auch schon gemacht, dass Sie mit manchem Evangelischen, wenn Sie evangelisch sind, mit manchem Katholiken, wenn Sie katholisch sind, mit manchem evangelischen Christ, sich in manchen Dingen, was Glaube, Kirche etc. angeht, viel einiger sind als mit ihrem eigenen Konfessionsbruder oder Schwester. Das heißt, wir haben eigentlich so eine gemeinsame Grundüberzeugung von Glaubenden, von praktizierenden Christinnen und Christen, die durchaus jenseits der konfessionellen Zuschreibungen eigentlich zu verorten sind. Die Grenzen verlaufen schon längst nicht mehr, also die Grenzen des, wie lebe ich mein Christsein, verlaufen schon längst nicht mehr auf der Grenze der Konfessionen. Bereits im Jahre 1972 hat Karl Rahner genau auf dieses Phänomen schon aufmerksam gemacht und ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht, wohlgemerkt 1972. Sie wissen also, was das heute dann heißt. Wir sind gut 40 Jahre später. So hat heute jeder Konfessionschrist in einer gewissen, wenn auch graduell immer noch sehr verschiedenen Weise, in der Diaspora zu leben. Die moderne, pluralistische, säkularisierte und weithin atheistische Gesellschaft bietet jedenfalls den christlichen Kirchen keine Stütze mehr, weder durch eine öffentliche Meinung noch durch eine Staatsreligion oder selbstverständliche Leitbilder des individuellen oder gesellschaftlichen Lebens. Von dieser Lage bedingt rücken natürlich auch frühere geistesgeschichtliche Voraussetzungen und Grundvorzüge der Existenz, aus denen konfessionelle Lehrunterschiede sich herleiten konnten, für den heutigen Menschen bewusstseinsmäßig in eine immer fernere Vergangenheit. Wohlgemerkt 1972. Was Rahner damit meint, ist, angesichts der Herausforderung durch eine säkulare Welt werden die konfessionellen Unterschiede bzw. Identitäten durchaus viel weniger relevant als die Frage, glaubst du oder glaubst du nicht. Rahner hat das damals als die entscheidende Herausforderung für die ökumenische Zukunft bezeichnet. Und im Abstand von 40 Jahren sind wir eigentlich noch einen guten Schritt weiter, was diese Problematik angeht. Man kann sagen, das ist der eigentliche Erfolg der ökumenischen Bewegung. Dass nämlich nicht mehr konfessionelle Grenzen gelten, sondern die Art und Weise, wie unterschiedliche Menschen ihr Christsein aktuell leben wollen. Und diese Entwürfe des Christseins, des Lebens, des Glaubens sind überkonfessionell. Man kann auch ein bisschen salopp sagen, wir haben es mit einer Ökumene der Wohlgesinnten zu tun. Das hat einen guten Grund, nämlich die Annahme einer gemeinsamen, tragfähigen Glaubensbasis. Die Erfahrung, dass uns mehr eint als trennt, ist so etwas wie ökumenische Lebensrealität geworden. Hier haben sich die Grenzen der Ökumene bzw. der Trennung der Konfessionen im Prinzip verflüssigt. So weit, so gut, möchte man sagen. Das ist der Erfolg, wie gesagt, der ökumenischen Bewegung. Jetzt kommt aber das Aber dazu. Die Suche nach einer gemeinsamen, tragfähigen Basis hat in letzter Zeit reichlich seltsame Blüten getrieben. Ich habe Ihnen das Beispiel vom Katholikentag schon gesagt. Wenn Sie die große ökumenische Szene ein bisschen in den Blick nehmen, dann werden Sie manchmal, verwundert sich, die Augen reiben. Es gibt römisch-katholische Umarmungsversuche gegenüber den Anglikanern. Sie haben vielleicht in der Presse schon davon gelesen. Es gibt eine seltsame Allianz zwischen evangelikalen Fundamentalisten, so der Bible Belt im südlichen Texas, und der russisch-orthodoxie. Es gibt ganz offensichtlich am Katholikentag eine seltsame Einheit eines katholischen Kardinals wiederum mit dem evangelikalen Rand des protestantischen Christentums. Insbesondere, wenn man genau hinguckt, sind es ethisch-moralische Fragestellungen, die sich als gesellschaftspolitisch brisant erweisen. Am provokantesten sind meistens die Themen Frauenordination oder Homosexualität. Wie ist diese Beobachtung, die Sie vielleicht auch selber schon gemacht haben, eigentlich sozusagen systematisch, theologisch, etwas entfernt wissenschaftlich zu beurteilen? Konfessionelle Identitäten werden, so scheint es, abgelöst durch gesellschaftspolitische Mentalitäten. Das heißt, gesellschaftspolitische Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten werden für die Selbstwahrnehmung dieser Christinnen und Christen viel relevanter als irgendwelche theologischen Kernfragen dogmatischer Art. Ethik ist immer ein schwieriges Feld in der Theologie. Während die Dogmatik eher objektiv beurteilen kann und die Menschen sehr selten direkt von den Ergebnissen dieser Dogmatik betroffen sind, also ob jetzt der Papst qua göttlichen Rechts oder menschlichen Rechts unfehlbar ist, das wird sie in ihren persönlichen Lebensvollzügen vielleicht nicht so exakt und genau betreffen wie zum Beispiel sexualethische Fragestellungen. Und deswegen ist es immer einfacher, sozusagen über dogmatische Themen zu verhandeln als über ethische Themen. Was passiert aber, wenn jetzt in Sachen Ökumene auf einmal ethische Fragestellungen zum zentralen, diskutierten und auch relevanten Faktor werden und interessanterweise sich unterschiedliche Optionen für diese ethischen Fragestellungen gar nicht mehr konfessionell theologisch, sondern eher mental gesellschaftspolitisch argumentativ einbringen. Sie merken, als Theologin haben Sie auf einmal hier ein Problem, nämlich diese Sachen wirklich authentisch bewerten zu können. Woher kommt diese Verschiebung? Wenn man näher hinguckt, merkt man, gesellschaftspolitische Ungleichzeitigkeiten, die dann auch in bestimmten polarisierenden Gruppierungen innerhalb einer Gesellschaft sich ausdrücken, entspringen eigentlich diesem Phänomen, dass Werte und Wertevermittlung in einer modernen, pluralen, spätmodernen Gesellschaft unheimlich schwierig zu vermitteln sind und unheimlich schwierig zu begründen sind. Statt eine Begründung zu wagen, werden Werte sehr häufig mit einer gewissen aus dem Bauch heraus entschiedenen Meinung vertreten. Diese Meinung ist aber nicht etwas, was sozusagen sich konfessionell, theologisch begründen lässt oder nur in den seltensten Fällen. Und diese Meinung sucht auch ihresgleichen als Koalitionspartner. Deswegen eine Ökumene der Gleichgesinnten, eine Ökumene der gleichen Mentalitäten und damit ist die Identität, die sich daraus entwickelt, nicht mehr konfessionell bestimmt, sondern eben überkonfessionell oder transkonfessionell. Es ist aber vom ökumenischen Blickpunkt her betrachtet eigentlich keine primäre konfessionelle Identität, sondern eine sekundäre. Damit ist aber vom theologischen Standpunkt her unheimlich schwierig umzugehen, weil solche sekundären Mentalitäten immer die Schwierigkeit haben, dass man theologisch, was die Begründung angeht, immer das Problem hat, eine bestimmte Meinung wird als Gruppenidentität ausgeprägt. Die Gruppenidentität macht sich an dieser Positionierung innerhalb der Gesellschaft fest. Über die Identität kann aber nicht mehr diskutiert werden, weil mit der Aufgabe der Position wäre ja wiederum die Identität in Frage gestellt. Klassisch im ökumenischen Dialog haben Sie eigentlich das Verhandeln von ökumenischen, konfessionellen Positionen, die man dann, die evangelische Kirche ist, was die Amtstheologie angeht, der Überzeugung, die katholische ist aus der Überzeugung, und man kann dann sozusagen mit theologiegeschichtlichen Arbeiten, mit theologiegeschichtlichen Quellen gucken, woher kommt diese Einstellung, war sie immer schon so, lässt sie sich auch innerhalb der Konfession relativieren, und dann auf einmal merken Sie, oder das ist das Ergebnis eigentlich des ökumenischen Dialogs gewesen, dass die katholische wie die evangelische Position sich historisch relativieren lässt. Also das, was als typisch katholisch oder evangelisch galt, geschichtlich gesehen gar nicht so sein musste und dementsprechend auch nicht darauf festzulegen war. Das ist das Normale, die normale Hermeneutik. Jetzt gehen Sie mal mit der Hermeneutik, mit Identitäten um, die tatsächlich sich einer ganz bestimmten Position festmachen, und zwar unverrückbar festmachen. Eine solche Position, die sich ethisch entschieden hat, weil sie eine bestimmte Meinung sich angeeignet hat und ihre eigene Identität an dieser Meinung festmacht, nach dem Motto, das ist jetzt wahrhaft christlich und eine andere Position ist es nicht mehr, die können Sie nicht relativieren. Die können Sie nicht historisch relativieren, sondern die ist entweder wahr oder falsch. Und genau das ist das schwierige Potenzial oder Sprengpotenzial solcher an Meinungen festgemachten überkonfessionellen Identitäten, wo Meinungen statt wirklich begründeten Werten das Fundament bilden, über die dann nicht mehr zu diskutieren ist, die Grenzen tatsächlich über die Grenzen der Konfession hinweggehen, also nicht mehr konfessionell zugeordnet sind, und am Ende die Grenzziehungen zwischen dem christlichen und dem nicht mehr christlichen viel schärfer und viel unverrückbarer geworden sind, als sie je im ökumenischen Dialog gewesen sind. Also wenn Sie eine bestimmte ethische oder sozialethische, sexualethische Entscheidung als die einzig christlich mögliche festhalten, ist alles andere eben nicht mehr christlich und damit nicht mehr diskussionsfähig. Und die transkonfessionellen Identitäten haben das Potenzial tatsächlich dafür, den ökumenischen Dialog auf Dauer stillzulegen. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Ökumene auf dem Markt. Ökonomie und Ökumene. Manchmal passiert es einem, wenn man zu schnell das eine Wort ausspricht, dass man das andere dann auf einmal im Mund hat. Also die haben durchaus etwas miteinander zu tun. Wenn ich nämlich ökonomisch gucke, ist Ökumene ein Flop. Warum? Ich hatte es schon angedeutet. Eigentlich heißt eine marktgerechte Reaktion, je breiter das Angebot, umso besser ist eine Firma positioniert. Also je breiter das Spektrum des konfessionell Möglichen, beziehungsweise auch des Plurals der Konfessionen, umso besser wird das Christentum in Zukunft sich auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten verkaufen können. Um sich verkaufen zu können, ist aber ein Zweifaches nötig. Ich hatte schon angedeutet, die Pluralität des Angebotes. Aber, und das werden Sie auch merken, wenn Sie gerne Marken kaufen, die Marke muss auch eindeutig erkennbar sein, damit Sie sich damit identifizieren können. Also wo katholisch draufsteht, muss katholisch auch drin sein, sonst kauft man das nicht. Ähnliches gilt für die andere Konfession. Das wird gern etwas lyrischer als die Ökumene der Profile verkauft. Aber letztendlich ist es eine marktgerechte Antwort auf die Verkaufstechniken der Moderne. Wenn man das Ganze verkaufstechnisch anguckt, dann ist es wirklich marktstrategisch auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten sinnvoll, sich möglichst zu diversifizieren, zum einen, und das zu verkaufende Produkt möglichst deutlich erkennbar zu machen. Wenn man so ein bisschen hinguckt, merkt man, wir haben als katholische Christinnen und Christen doch so etwas wie einen Marktvorteil, weil unsere Marke des Katholischen doch deutlicher erkennbar ist als das, was evangelisch ist. Das haben Sie insbesondere in solchen Jahren, wo tatsächlich viel visuell über die entsprechenden Medien transportiert wurde, zum Beispiel im Jahr des Todes von Johannes Paul II. Und der Wahl von Benedikt XVI., das haben Sie gemerkt. Da war die Presse einfach voll von katholisch als Repräsentant des Christlichen, was die anderen Konfessionen nicht unbedingt so begeistert hat, weil dann die Frage ist, schlicht und ergreifend auch die nach den Sendezeiten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war. Die Evangelischen hier in Deutschland haben gekontert mit der Idee Kirche der Freiheit. Das war dann sozusagen das Pendant. Die Gegenmarke gegenüber einem verstaubten Katholizismus, wo die armen Laien sowieso nichts zu sagen haben, sondern immer nur der Klerus und die Hierarchie dominiert, sind wir eine demokratische Kirche der Freiheit. Zugegebenen reich plakativ, aber sie konnten es in der Fassung auch manchmal hören, selbst noch bei ökumenisch versierteren Theologinnen und Theologen. Worum geht es dabei? Um Marktstrategien, um Gegenentwürfe, um plakative Zuordnung tatsächlich von konfessionellen Profilen. Freilich, Marktstrategien pflegen gewöhnlicherweise an der Wahrheit irgendwie ins Stolpern zu kommen. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte bereits in der Bibel. Ich meine nämlich die lukanische Apostelgeschichte, als Paulus auf dem Areopag, nämlich dem Markt Athens, versucht, das Christentum zu verkaufen. Und er macht es ja geschickt. Er knüpft nämlich sozusagen Angebot und Nachfrage durchaus an die Nachfrage bei den Athenern an und predigt von dem unbekannten Gott, für den ja ein Altar auf dem Areopag in Athen schon aufgebaut ist. Freilich, die Athener, wie bei jedem Verkaufsgespräch, wollen dann noch ein bisschen konkreteres Wissen. Und dann kommt die entscheidende Frage, beziehungsweise das entscheidende Thema des Paulus, sozusagen die Wahrheitsfrage mit der Auferstehung. Und das Verkaufsgespräch endet, wie so manch Vertreter an deutschen Haustüren es schon erfahren hat, ja, kommen Sie in 14 Tagen mal wieder, gucken Sie mal wieder vorbei. Die Athener sagen zu Paulus, darüber wollen wir dich gerne ein andermal wieder hören. Also mit Marktstrategie scheint das Ganze doch nicht ganz zu funktionieren. Im Christentum, was können wir daraus lernen? Auch in Sachen Ökumene ist die Frage oder die Anbiederung an den Markt nicht unbedingt das, was am Ende wirklich den Ausschlag geben wird. Die Wahrheitsfrage sollte in Sachen Ökumene nicht aus dem Auge verloren werden. Freilich, auch die Wahrheitsfrage hat interessanterweise etwas mit einer konfessionellen Pluralität zu tun. Das werde ich Ihnen kurz noch erläutern. Blicken wir auf die Identität des Katholischen nach der Reformation, ist festzuhalten, der Katholizismus ist nach der Reformation geistig verarmt. Wenn Sie verschiedene Grundthemen der Theologie, ob das die Christologie ist, ob das die Gnadenlehre ist, ob das das Kirchenverständnis ist, wenn Sie in die Theologie des Mittelalters gucken, haben Sie ein Spektrum an möglichen katholischen Meinungen und theologischen Modellen, wie wir sie nach der Reformation für die katholische Theologie nie wieder erhalten haben. Also das, was uns so typisch katholisch heute erscheint, ist eigentlich eine Fehlentwicklung nach der Reformation, dass wir nämlich ein Einheitsbild des Katholischen, eine Einheitslösung des Katholischen und ein Einheitsmodell des Katholischen haben, dass sozusagen nur eine theologische Meinung die richtige sei. Das kommt daher, weil man mit der Reformation natürlich das Problem hat, auf dem gleichen geografischen Gebiet zwei miteinander konkurrierende Konfessionen, die sich um die Wahrheit streiten. Wenn das so ist, ist eine mögliche Strategie, und diese Strategie hat der Katholizismus im Prinzip nach der Reformation eingeschlagen, die Mauern fest zu schließen und nur eine Meinung auch im Innern gelten zu lassen. Also eine Einheitsideologie zu entwickeln. Nach der Reformation können Sie das wunderbar nachvollziehen in den Grundvollzügen, die Kirche hat. Erstens in der Liturgie. Die tridentinische Messe ist eine Erfindung der nachreformatorischen Zeit. Vorher gab es ein Plural von liturgischen Feierformen. Und nur wenige haben sich nach diesem Konzil, das ja auf die Reformation reagiert, halten können und waren offiziell erlaubt. Die Idee war, eine katholische Kirche, eine Liturgie. Zweiter Punkt, strukturell. Es hat dann bis zum 19. Jahrhundert gedauert, bis sozusagen ein Reich, ein Glaube, ein Kaiser sich auch als Ideal der katholischen Kirche, was die Struktur angeht, durchgesetzt hat. Sie merken, ich spreche A vom Jurisdiktionsprimat und B vom Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, Ergebnis des Ersten Vatikanischen Konzils. Und es dauert dann nochmal 30 Jahre, fast 40 Jahre, bis wir ein Einheitsgesetzbuch haben, nämlich der Codex Juris Canonici im Jahre 1917. Also, die Vereinheitlichung des Katholischen als Verarmung an Pluralität im Gefolge der Reformation. Die Folgen spüren wir heute, wo wir darum ringen, aus dieser Einheitsideologie wieder rauszukommen und so etwas wie eine Binnenpluralität des Katholischen zulassen zu können. Und es ist schwierig für die katholische Kirche, wenn Pluralität, das heißt Meinungsvielfalt, ein Fremdwort im Innern ist. Wenn anderer Meinung sein immer heißt schon nicht mehr katholisch sein. Und Sie kennen die Stereotypen aus den heutigen aktuellen Diskussionen, dass immer eine Gruppe der anderen abspricht, noch überhaupt katholisch zu sein. Wenn ich die Pluralität des Mittelalters angucke, dann sind die Differenzen, die wir heute in der katholischen Kirche haben, gegenüber den theologischen Unterschieden eines Bonaventura zu einem Thomas von Aquin lächerlich. Aber es käme weder, wäre die Anhängerschaft des Thomas noch die des Bonaventura je auf die Idee gekommen, die andere Partei als nicht mehr katholisch zu bezeichnen. Und ich wünschte mir heute die Pluralität des Mittelalters wieder her, damit klar ist, eine Binnenvielfalt ist kein Fremdwort innerhalb der katholischen Kirche, sondern katholisch heißt eigentlich, unterschiedlicher Meinung zu sein. Diese Einheitsideologie im Folge der Reformation hat tatsächlich die Fähigkeit zur Debatte aufgegeben. Sie ist verloren gegangen. Wo haben wir denn innerhalb der katholischen Kirche im Augenblick heute die Möglichkeit, wirklich zu streiten und wirklich unterschiedlicher Meinung zu sein und die unterschiedlichen Meinungen auch zuzulassen? Tja, und am Ende steht die Frage für mich, und damit sind wir schon ein bisschen auch auf der Schiene Ökumene auf dem Markt. Wie ist das denn mit der wirklich katholischen Vielfalt? Schaffen wir das noch dahin zu kommen? Und wenn Sie die Frage jetzt stellen, was ist daran wichtig? Es ist daran wichtig, dass wenn ich das Katholische selber, meine eigene Identität durchaus als plurale anerkenne, die Frage, ob die evangelische Position dann irgendwie mit der katholischen kompatibel wäre, sie vielleicht ergänzt, in der Vielfalt der Möglichkeiten durchaus eine mögliche Position ist, vielleicht nicht so dramatisch ist, die Frage, wie wenn ich eine katholische Einheitsposition habe, vor der alles andere dann als nicht mehr katholisch und damit nicht wahr ist. Das heißt, der Markt, die Pluralität, die Vielfalt ist etwas, was nicht dem Katholischen fremd ist, sondern eigentlich von seiner Geschichte her unmittelbar dazugehört. Deswegen komme ich jetzt zu meinem vierten Punkt, der konkreten Situation und damit wieder dem nächsten Minenfeld für die Ökumene, die reale Situation der römisch-katholischen Kirche im Augenblick. Wir haben Probleme, das wissen Sie selber. Ich werde versuchen, ein bisschen zu erklären, woher die Probleme kommen. Wir haben es mit dem Phänomen einer Entwurzelung zu tun, nach dem Konzil. Dafür ist aber das Konzil wohlgemerkt nicht die Ursache, sondern es setzt, dieses Gefühl der Entwurzelung setzt mit dem Konzil ein. Was ist passiert mit dem Zweiten Vatikan oder beim Zweiten Vatikanischen Konzil? Es war klar, die Moderne stand vor der Tür und die katholische Kirche musste auf diese Moderne reagieren. Mit dem berühmten Bild des Fensteröffnens und des Aggiornamento hat man die Moderne mit offenen Armen willkommen geheißen. Freilich zu einem Zeitpunkt, wo sich die Moderne selber schon nicht mehr so richtig über den Weg getraut hat. Srilebeks hat das Ganze einmal mit einem Bild in Zusammenhang gebracht. Damals gab es noch Dampflokomotiven, die Jüngeren müssten sich jetzt von den Älteren erklären lassen, was das ist. Also man sitzt im Zug, gezogen von einer Dampflok, ja, und öffnet das Fenster just zu dem Augenblick, wo der Zug in einen Tunnel fährt. Und dann wissen Sie, die schon mal mit einer Dampflok gefahren sind, was dann passiert. Man hat nämlich die ganze Qualmwolke im Abteil. Das Bild verwendet Schillebecks, um tatsächlich die Situation der katholischen Kirche mit dem Konzil zu umschreiben. Man öffnet sich der Moderne und muss natürlich dann auch, oder hat das Problem, dass auch die dunklen Seiten dieser Moderne mit in die Kirche hineinkommen. Es geht aber nicht anders als mit dieser Öffnung. Also Sie können jetzt wieder die Fenster schließen, dann ist die Frage, wie kommt der Qualm wieder raus? Also keine Antwort. Sie müssen einfach versuchen, mit dem Qualm umgehen zu lernen, darin atmen zu lernen und trotzdem noch Luft zu kriegen. Zwei Optionen, Sie kennen sie alle, weil sie eigentlich Realität im Augenblick in unserer Kirche sind. Da ist die eine Option, mit der Öffnung in die gegenüber der Moderne zu sagen, das ist ein Schritt des Zweiten Vatikanums, der unhintergehbar ist, der auch nicht mehr umkehrbar ist. Wir müssen jetzt versuchen, tatsächlich im Diskurs, in der Kommunikation, in der Auseinandersetzung, im Ringen um die katholische Wahrheit, uns in dieser modernen Welt, die sich natürlich im Vergleich zum Zweiten Vatikanum nochmal dramatisch verändert hat, einfach zu positionieren. Und zwar nicht in Abschottung, sondern wie das Konzil es vorgegeben hat, in Dialog mit der modernen Welt. Und wird es manchmal so sein, dass sich manche katholische Position eben nicht so gesichert, nicht mehr so eindeutig und nicht mehr so abgrenzend darstellen lassen kann, wie es vorher der Fall war. Sondern um die Wahrheit des Katholischen muss tatsächlich gerungen werden. Und wenn die Beobachtung mit der Pluralität stimmt, die ich Ihnen vorhin erklärt habe, dann wird die Wahrheit des Katholischen auch nicht mehr nur eine Wahrheit sein, sondern sie wird eine plurale Gestalt haben, im Sinne eines pluralen Ringens, einer Frage nach der legitimen Vielfalt des Katholischen. Das ist die eine Option. Die andere Option ist natürlich durchaus auch möglich, nämlich die Option, die Fenster wieder zu schließen, das Ideal der Eindeutigkeit in den Vordergrund zu stellen. Und diese Eindeutigkeit wird dann alles geopfert, was diese eindeutige Position in Frage stellen könnte. Man hat also gleichzeitig auch eine Ideologie der Reinheit des Katholischen mit verbunden, mit der Option, dass das entscheidend Katholische immer das unterscheidend Katholische ist. Also das Abgrenzen, das sich abschotten, wird zum Ideal des eigenen. Das ist natürlich genau die gegenteilige Option zur ersten. Wo das Ideal des Katholischen eigentlich die Öffnung und der Diskurs war, ist hier die Antwort des Sich-Zurückziehens, des Abschottens und des sich permanent und notwendig immer Unterscheidenden. Freilich, diese zweite Option hat einen ganz kleinen Fehler. Sie lebt vom Ideal, dass es so etwas wie eine übergeschichtliche Wahrheit des Katholischen gibt, die egal wo und wann sie verwirklicht wird, immer die gleiche ist. Der Maßstab für dieses überzeitlich Katholische wird interessanterweise nicht aus irgendeinem Jahrhundert, nicht aus der Vielfalt dessen, was über die Jahrhunderte hinweg als katholisch galt, genommen, sondern wird am 19. Jahrhundert festgemacht. An einer ganz bestimmten, konkreten, aber leider sich auch geschichtlich entwickelt habenden Identität des Katholischen. Und ich hatte ja vorhin erläutert, wie sie nach der Reformation zustande kommt, diese Identität des Katholischen, indem man einfach vieles, was katholisch war und gewesen ist, über Bord geworfen hat und nur sich einzelne Dinge ausgewählt hat. Also diese Position ist, ja, ein Auswahlkatholizismus aus dem Feld des katholisch Möglichen mit der Illusion, damit etwas Übergeschichtliches und Überzeitliches als die Identität des Katholischen festgemacht zu haben. Dieses Bild des Katholischen hat eine Grundsignatur, das sich abschotten, das sich abgrenzen gegen die Moderne, also einen Antimodernismus. Dieser Antimodernismus ist aber, wenn man genau hinblickt, eigentlich ein Kind der späten Moderne. Also nicht das, als was er sich gerne verkauft. Ich halte es immer für einen Witz, wenn man die Pius-Brüder als Traditionalisten bezeichnet. Tradition und vor allem katholische Tradition ist was ganz anderes, aber nicht dieser Auswahlkatholizismus mit einem Retro-Schick des 19. Jahrhunderts. Das ist postmoderne Beliebigkeit. Das ist Relativismus, weil ich nämlich aus dem Spektrum des Katholischen mir das rauswähle und rauspicke, was mir gerade in den Kram passt. Hier wird Katholizismus tatsächlich zur Geschmacksfrage. Das sollte aber nicht so sein. Sie merken es auch daran, die Wahrheit des Katholischen wird ästhetisch, also von der Wirkung, nicht mehr vom theologischen Gehalt her bestimmt. Und Ästhetik ist immer die Frage, über Geschmack kann man sich streiten oder auch nicht. Folge, wenn es theologisch begründet wäre, könnten Sie argumentieren, könnten Sie tatsächlich theologische Argumente für eine bestimmte Position oder dagegen liefern. Weil es aber nur noch eine Geschmacksfrage ist, können Sie nicht mehr argumentieren, weil entweder haben Sie den gleichen Geschmack oder Sie haben ihn eben nicht. Und Ihnen, entweder gefällt Ihnen das oder es gefällt Ihnen halt nicht. Was bleibt dann noch sozusagen zur Begründung? Nicht mehr das Argument, sondern die Strategie. Auch die kirchenpolitische Strategie. Und genau das ist das, was wir im Augenblick als Problem haben. Dass bestimmte theologische Positionen nicht mehr argumentativ abgesichert werden, nicht mehr mit Argumenten dafür gerade gestanden wird, sondern letztendlich sie strategisch, und zwar machtstrategisch, durchgesetzt wird. Und ich habe immer den Eindruck, bei gewissen Kreisen hat der Papst so lange recht, wie er meiner Meinung ist. Und das ist Machtstrategie. Ich komme zum fünften Punkt. Die Jugendlichen unter uns möchten mir das bitte entschuldigen. Ich habe das Ganze unter Analphabetismus subsumiert. Und ich meine schon das Problem, dass Ökumene anscheinend nur noch ein Problem der Generation 50 plus ist. Zumindest als spezielles Anliegen. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn die Schulklasse nicht da wäre, würden wir wieder das entsprechende Kriterium erfüllen, dass nämlich zur ökumenischen Veranstaltung das Durchschnittsalter derer, die freiwillig kommen, doch nicht unbedingt unter 50 Jahren ist, sondern 50 und darüber. Warum ist das so? Natürlich hat es auch mit der Geschichte zu tun. Die Generation 50 plus ist deswegen an Ökumene noch interessiert, weil sie andere Zeiten kennengelernt hat. Die jüngeren Generationen haben diese Zeiten nicht mehr kennengelernt, sondern ökumenische Aktivitäten und ein offenes ökumenisches Miteinander ist für sie einfach selbstverständlich. Und die alten Kampfesgeschichten aus vorm Krieg sozusagen, die nehmen sie freundlich lächelnd zur Kenntnis, aber es ist nicht mehr ihre Lebenswelt. Nicht nur ökumenisches Interesse, vielleicht auch ein bisschen sozusagen, was die konfessionellen Traditionen, auch die Identitäten angeht, das ist alles so im allgemeinen Traditionsverlust ein bisschen auch mit verdampft. Was aber das eigentliche Problem ist, zumindest empfinde ich es, es gibt auch keine eigene Motivation zur Ökumene für die jüngere Generation. Leider ist das nicht unbedingt jetzt nur positiv. Also wir können ja auch sagen, okay, Ökumene ist kein Problem mehr, hat auch was Gutes. Müssen wir nicht die alten Probleme vor uns herschieben, sondern es hat sich von alleine erledigt. Das ist leider nicht so, sondern das Problem ist auch, dass mit dem Desinteresse oder mit der mangelnden Relevanz so etwas auch dazu kommt, tut mir leid, wie eine erworbene Inkompetenz in ökumenischen Fragestellungen. Und das Dumme ist, wenn man sich nicht gut auskennt, dann erhöht das nicht unbedingt die Toleranz, sondern dann ist man viel anfälliger für Vorurteile. Deswegen ist immer die Unkenntnis für mich ein Feind der Toleranz. Weil tolerieren und wirklich akzeptieren kann ich nur Dinge, die ich kenne und weiß, warum ich das tue. Also wirklich mir Kompetenz zum Beurteilen erworben habe. Und eine Beobachtung ist leider auch, dass mit dem weniger Werden an ökumenischer Kompetenz, an ökumenischem Wissen einhergeht jetzt so etwas wie eine relativ unreflektierte Regression in Sachen Konfessionalität. Weil man es nicht besser weiß, identifiziert man die eigene Konfession mit der wahren Konfession und denkt auch nicht weiter darüber nach. Das heißt, so ein spezifisch typisch katholisches zum Beispiel im engen Sinne finden Sie interessanterweise auch in einer jüngeren Generation, weil sie gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob anderes auch möglich ist, sondern wenn schon sozusagen in einer pluralen Welt irgendwie christlich, dann identifizierbar christlich, identifizierbar katholisch und dann haben Sie auf einmal einen bestimmten Typus und zwar einen sehr engen konfessionellen Typus des Katholischen als das, was die Jugend dann wirklich als katholisch vertritt. Ich habe so eine leichte, latente Neigung, verspüre ich so bei manchen neuen geistlichen Bewegungen, die tatsächlich wieder so einen relativ engen Begriff des Katholischen wieder so zum eigenen Identitätsmarker machen und damit eine ökumenische Offenheit dann vermissen lassen. Das geschieht unter anderem auch deswegen, weil man es nicht besser weiß. Also Ökumene ist immer auch eine Frage des Wissens und der Kenntnis. Und deswegen sind manchmal auch in der jüngeren Generation leider Vorurteile zu finden, und zwar konfessionelle Vorurteile, die interessanterweise wieder identitätsstabilisierend sind. Verbunden auf der anderen Seite mit einer großen Lücke der Kenntnis der anderen Konfessionen, also einer erworbenen ökumenischen Inkompetenz oder einem deutlichen ökumenischen Kompetenzverlust. Da ist dann wiederum katholisch eben nicht evangelisch, also Identität, die durch Abgrenzung funktioniert. Und das tut auf Zukunft hin der Ökumene natürlich auch nicht gut. So, jetzt hoffe ich, dass Sie alle ordentlich frustriert sind. Also wir haben jetzt 5 Gründe, warum Ökumene eigentlich gar keine Zukunft haben kann. Ich wiederhole kurz. Erstens, wir wissen gar nicht, wohin wir wollen. Zukunftsmodelle, Einheitsmodelle, Illusion, Exilsmentalität, eine Heimat, die nie existiert hat, aber das ordentlich in die Zukunft projiziert. Erster Punkt. Zweiter Punkt, eine Verschiebung der ökumenischen Diskussionsfelder von den klassisch-dogmatischen zu ethischen Fragestellungen. Und da haben wir das Problem, dass wir keine ordentliche ökumenische Hermeneutik haben, weil diese ethischen Fragestellungen eben nicht mehr konfessionell argumentativ abgesichert werden, sondern gesellschaftspolitisch. Wenn Sie liberal sind, haben Sie nichts gegen Schwule. Wenn Sie konservativ sind, haben Sie was gegen Schwule. Und das wird auf einmal, wenn ich Pech habe, zur konfessionellen Identität, zur Glaubensfrage. Also gesellschaftliche Ungleichzeitigkeiten wandern in Glaubensüberzeugungen ein und darüber lässt sich dann ganz schwer sauber diskutieren. Mit der Option ganz seltsame strategische Allianzen zwischen den Konfessionen. Dritter Punkt, auf dem Markt der Möglichkeiten hat Ökumene eigentlich keine Zukunft. Zumindest der Einheitsgedanke hat keine Zukunft, sondern möglichst plural aufgestellt hat Zukunft. Möglichst großes Angebot, das kommt an in einer pluralen Welt. Das war die Negativseite. Die Positivseite, die man zumindest an der Frage festmachen kann, ist, wie plural hat eigentlich katholisch zu sein heute? Vierter Punkt, was ist heute eigentlich noch katholisch? Wir haben es mit 2 Optionen zu tun, die sich zumindest von der einen Seite, nehme ich das so wahr, der anderen Seite das Katholischsein abspricht. Und das ist eine Seite, die nicht nur der anderen Seite das Katholischsein abspricht, sondern auch ökumenisch schlicht und ergreifend überhaupt nicht offen, geschweige denn brauchbar ist. Und zum Letzten, die junge Generation ist nicht unbedingt ökumenisch interessiert und in manchen, ich nehme jetzt alle Anwesenden aus, in manchen Teilen auch nicht mehr ökumenisch kompetent, sondern zeigt Anzeichen einer konfessionellen Regression. Und auch das tut der Ökumene nicht gut. Was jetzt? Ich plädiere trotzdem für Ökumene. Wiederum mit einem Zitat untermauert von dem bereits am Anfang zitierten Beitrag von Karl Rahner aus dem Jahre 1972, wo er tatsächlich für diese neue Option dann doch einen, ja, für die Ökumene Zukunft eröffnende Option sieht. In einer solchen Situation, so kann erwartet und erhofft werden, kann die Frage nach den traditionellen konfessionellen Kontroverspunkten in einer viel gelösteren, von vielen Emotionalitäten befreiten Weise gestellt werden. Von Menschen, die in einer ganz neuen Weise gemeinsam nach der innersten Mitte des christlichen Glaubens fragen, der in seinem Kern nicht mehr die selbstverständliche Voraussetzung, sondern die eigentliche Aufgabe, die Last und das Heil aller Christen gemeinsam ist. Angesichts einer nicht mehr christlichen Gesellschaft, einer säkularen, ja zum Teil sich sogar atheistisch wendenden Gesellschaft, stehen Christinnen und Christen, egal welcher Konfession, vor der gleichen Herausforderung. Und diese gleiche Herausforderung, also sozusagen die Mission nach außen, wird die Wahrnehmung nach innen und die Frage nach Einheit und Ökumene auf eine ganz neue und andere Weise stellen, und zwar, wie Rahner hofft, in einer positiven Weise. Vor 40 Jahren wäre Rahner nie auf die Idee gekommen, daraus die folgende Konsequenz zu ziehen. Wenn dem so ist, könnte man vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, wo konfessionelle Unterschiede nicht einfach als Manko betrachtet werden, sondern sich als konstruktiv erweisen könnte. Wo eine konfessionell unterschiedliche Sicht der Dinge vielleicht inspirierend sein könnte für diese neuen Herausforderungen, für das Zeugnis nach außen. Also die Frage, was bleibt am Ende? Die Herausforderung, können konfessionelle Unterschiede denn konstruktiv verstanden werden? Dann nicht, wenn sie sich gegenseitig ausschließen oder wenn man die konfessionellen Positionen tatsächlich so interpretiert, als ob sie sich gegenseitig ausschließen. Aber muss das sein? Ein Ergebnis des ökumenischen Dialogs ist auch folgendes. Die unterschiedlichen konfessionellen Optionen mögen zwar Unterschiedliches sagen und Unterschiedliches in den Blick nehmen, aber keine der beiden Positionen ist falsch. Sondern interessanterweise sind, obwohl unterschiedlich, beide richtig. Warum? Weil sie sich gegenseitig ergänzen, weil sie zueinander sich komplementär verhalten. Komplementär heißt schon, also Rot und Grün passen nicht zueinander, sondern sind Gegensätze. Aber so, dass sie das Ganze des Lichts einfach nur zusammenkriegen, wenn sie die beiden Farbblitze übereinander setzen, dann erst bringen sie weißes Licht raus. Das ist der Witz bei Komplementärfarben. Und so kann es auch bei konfessionellen Positionen sein, dass sie das Ganze der Wahrheit eigentlich nur in der komplementären Vielfalt der je unterschiedlichen Interpretation dann vor sich haben. Eine Voraussetzung ist dabei aber zu machen, dass sie der anderen Seite den Wahrheitsgehalt nicht von vornherein absprechen, sondern bona fide, also mit großem Glaubensvertrauen, zusprechen. Die anderen könnten auch Recht haben. Das relativiert ihre eigene Position. Macht sie nicht falsch, aber relativiert ihre eigene Position und macht das Ganze der Wahrheit durchaus zu einer legitimen Vielfalt ausdrückbaren Wahrheit. Dazu ist aber notwendig, tatsächlich gleichberechtigt sich zu positionieren. Der andere könnte auch so Recht haben wie ich. Dialog pari cum pari, sagt das Zweite Vatikanische Konzil im Ökumenismusdekret dazu. Und dieser Dialog von Gleichberechtigten kann tatsächlich zu einer legitimen Vielfalt auch komplementärer Positionen führen. Wer ein bisschen sich in der Landwirtschaft und Gärtnerei auskennt, wird merken, wirklich fruchtbar ist so manches nicht als Monokultur, sondern wenn die Unterschiede da sind. Dann kann wirklich guter Ertrag dabei herauskommen. Jetzt werden Sie sagen, oh, das ist Relativismus. Das war nie katholisch. Falsch. Das war immer katholisch. Denn katholisch gilt eine Wahrheit. Das berühmte et et. Sowohl als auch. Danke.